NDR Info. Echo des Tages.
Der Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, erlässt kein Fettnäpfchen aus. So als sei er selbst betroffen, erklärte Steinbrück, nahezu jeder Sparkassendirektor verdiene mehr als die Kanzlerin. Der Job sei unterbezahlt. Die Opposition läuft Sturm, aber auch viele SPD-Politiker schütteln den Kopf. Die Genossen, sie sind befremdet. Steinbrück und das liebe Geld, dies ist eines unserer Themen. Viel Geld in die Kassen der deutschen Rüstungskonzerne spült voraussichtlich ein neuerlicher Deal mit Saudi-Arabien. Das Königreich will Panzer made in Germany kaufen. Wenig deutsche Qualität hingegen zeigt sich beim Berliner Großflughafen. Der Eröffnungstermin wird vermutlich zum dritten Mal verschoben. Das ist das Thema unseres Kommentars. Und am Ende der Sendung Wintersport. Die erste Etappe der Vierschanzentournee geht in diesen Minuten zu Ende. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Mit einer gewissen Arroganz haben die Amerikaner stets auf die Euro-Krise geschaut. Diese Attitüde sollte ihnen jetzt vergangen sein. Denn was sich in Washington zurzeit ereignet, dies ist ein Trauerspiel. Wenn sich Demokraten und Republikaner nicht einigen können, droht den USA der Absturz von der Fiskalklippe mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Verhandlungsführer sind mal optimistisch, mal pessimistisch. Obama ist eher ratlos. Zum Stand der Dinge aus Washington, Ralf Siener.
Alle Augen in Washington richten sich heute auf den US-Senat, berichtet Amerikas nationaler Radiosender NPR.
The focus is on the Senate.
Zwei Senatoren versuchen an diesem Sonntag, den mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden, der Amerikas Sturz von der Finanzklippe verhindern soll. Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Harry Reid, und der Minderheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell.
Majority Leader Harry Reid and Republican Leader Mitch McConnell are the key players.
Ihre Arbeitszimmer liegen nur 60 Schritte voneinander entfernt. Mitarbeiter eilen zwischen den beiden Büros im Kapitol hin und her. Denn bis 15 Uhr Ortszeit wollen Reid und McConnell ihren Senatskollegen den überparteilichen Vorschlag präsentieren, der Steuererleichterungen für den Mittelstand, staatliche Unterstützung für Langzeitarbeitslose, aber auch höhere Abgaben für Spitzenverdiener vorsieht. Was immer wir auf den Tisch legen, es wird nicht perfekt sein. Einige Leute werden es ablehnen, einige es nicht sonderlich mögen, aber das ist nun mal der Punkt, an dem wir sind, betonte Harry Reid kurz vor Verhandlungsbeginn. Und sein Verhandlungspartner und politischer Gegenspieler, der Republikaner Mitch McConnell, meinte optimistisch:
We are engaged in discussions.
Wir und mein Kollege hoffen, dass wir heute unseren Kollegen im Senat und im Repräsentantenhaus eine Empfehlung vorlegen können. Strittig ist momentan noch, ob Steuererhöhungen bei $400.000 Jahreseinkommen greifen sollen oder erst ab einer halben Million Jahresgehalt. Spätestens bis morgen Mittag muss dieses Kompromisspaket den Senat passieren. Die Chancen stehen gut. Schließlich haben hier die Demokraten das Sagen. Die Steuererleichterungen für Amerikas Mittelstand und Steuererhöhungen für die US-Spitzenverdiener mehrheitlich befürworten. Spannend wird es dann anschließend im Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner die Mehrheit haben. Denn bei ihnen hat bisher die rechtskonservative Tea Party erheblichen Einfluss, die jede Steuererhöhung kategorisch ablehnt und die lieber die Vereinigten Staaten von der Finanzklippe stürzen lässt, als dass sie akzeptiert, dass Amerikas Einkommensmillionäre auch nur einen Cent mehr Steuern zahlen. Die Frage wird sein, wer in den nächsten Stunden den innerparteilichen Machtkampf bei den Republikanern gewinnt. Die moderaten Konservativen, zu denen auch der Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner gehört, oder die Tea Party-Anhänger mit ihrem Versuch, eine Abstimmung über ein Kompromisspaket im Repräsentantenhaus erst gar nicht zuzulassen. Fest steht nur:
Time is running out to reach a deal.
Die Zeit für einen Kompromiss läuft ab. Denn das Repräsentantenhaus hat nur noch bis kurz vor Mitternacht am 31.12. Zeit, in buchstäblich letzter Minute des Jahres 2012, den Sturz von der Fiskalklippe zu verhindern. Der US-Präsident gibt sich optimistisch.
I believe such a proposal could pass both houses with bipartisan majorities.
Er glaube, dass der rettende Kompromiss noch rechtzeitig beide Kammern des US-Kongresses mit parteiübergreifenden Mehrheiten passieren könne, betont der US-Präsident. Obama nimmt heute an der NBC-Sonntagstalkshow Meet the Press teil, um den Kongress und allen voran die Republikaner im Repräsentantenhaus noch einmal öffentlich unter Druck zu setzen. Sollten die den Kompromiss torpedieren, will Obama in letzter Minute seinen eigenen Vorschlag zur Abstimmung stellen. Der sieht Steuererleichterungen für Amerikas Mittelstand Mittelstand, höhere Einkommensteuern für Spitzenverdiener und die Fortsetzung staatlicher Hilfe für Amerikas über 2 Millionen Langzeitarbeitslose vor. Die Mehrheit der Amerikaner unterstützt Obamas Vorschlag. Und das wissen auch die Republikaner.
Es bleibt also spannend bis zur letzten Minute. Ralf Siener war das aus Washington. Deutsche Waffentechnologie steht international hoch im Kurs. Made in Germany bietet auch bei Tötungsgeräten Präzision und Berechenbarkeit. Kein Wunder also, dass Staaten wie Saudi-Arabien wieder einmal bei deutschen Rüstungskonzernen anklopfen. Diesmal geht es angeblich um 30 ABC-Spürpanzer. Grünchefin Claudia Roth sprach von der traurigen Routine der jetzigen Regierung, schwere Kriegswaffen an autoritäre Regime zu liefern. Über das, was bisher bekannt ist, nun aus Berlin ein Bericht von Rebecca Lühr.
100 Millionen Euro soll das Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien einbringen, so die Bild am Sonntag, die sich auf Verhandlungskreise beruft. Offenbar sind die Verhandlungen zwischen dem Verteidigungsministerium in Riyadh und den deutschen Herstellerfirmen Krauss Maffei Wegmann und Bruker Daltonic über 30 ABC-Spürpanzer des Typs Dingo 2 weit gediehen. Sie stehen laut dem Bericht kurz vor dem Abschluss. Langfristig wolle das autoritär regierte Königreich gar bis zu 100 solcher Radpanzer kaufen. Bei denen handelt es sich laut Hersteller um Fahrzeuge, mit denen nach einem Angriff atomare, biologische oder chemische Kampfstoffe nachgewiesen werden können. Sie könnten aber auch als Gefechtsstand oder Ambulanz genutzt werden. Die Dingos sollen dem Zeitungsbericht zufolge alte Fuchsspürpanzer ersetzen, die Thyssen Anfang der 90er Jahre nach Saudi-Arabien verkaufte. Zudem sollen arabische Soldaten bei Bruker Daltronic in Leipzig an Schulungen teilnehmen. Der Rüstungsdeal müsste allerdings noch vom Bundessicherheitsrat abgesegnet werden. Ihm gehören neben der Kanzlerin 8 Minister an. Das Gremium tagt geheim. Trotzdem will Bild am Sonntag herausgefunden haben, dass der Bundessicherheitsrat bereits seine Zustimmung zu dem Deal signalisierte. Die Bundesregierung will keine Auskünfte dazu geben. Laut einem Regierungssprecher stellt der alljährliche Rüstungsexportbericht der Bundesregierung im Nachhinein Transparenz über genehmigte Rüstungsgeschäfte her. Dieser Bericht wird allerdings erst am Ende eines Jahres veröffentlicht. So erschienen Mitte November die Zahlen für 2011. Demnach kaufte Saudi-Arabien im vergangenen Jahr für knapp 140 Millionen Euro deutsche Rüstungsgüter, unter anderem Drohnen und Teile für Kampfflugzeuge. In diesem Jahr gab es bereits wiederholt Berichte über anstehende große deutsche Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien. Erst Anfang Dezember hatte der Spiegel über Interesse des Königreichs an deutschen Leopard-Kampfpanzern und Radpanzern vom Typ Boxer berichtet. Seit langem sorgen Berichte über Panzerlieferungen an Saudi-Arabien für heftige politische Diskussionen. Kritiker werfen dem Land vor, es missachte Demokratie und Menschenrechte. Die Grünen befürchten, dass mit bestimmten Typen deutscher Radpanzer, die straßentauglich sind, zum Beispiel auch Aufstände niedergeschlagen werden könnten. Grünen-Parteichefin Claudia Roth forderte heute endlich ein verbindliches, restriktives Waffenexportgesetz. Und der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Rainer Arnold ermahnte die Regierung, endlich mit der Heimlichtuerei bei Rüstungsexporten aufzuhören.
Saudi-Arabien will anscheinend 30 ABC-Spürpanzer kaufen. Das war Rebecca Lühr. Der Start als Kanzlerkandidat war holprig, nun sorgt Peer Steinbrück wieder für Kopfschütteln. So beklagt er 9 Monate vor der Bundestagswahl gestern in einem Interview, dass das Gehalt der Regierungschefin zu gering sei. Jeder Sparkassendirektor verdiene mehr. Viele Genossen fragen sich, ob es die Aufgabe eines Sozialdemokraten ist, sich über derartige Einkommenshöhen zu beklagen, angesichts der um sich greifenden Armut in Deutschland. Eine Boulevardzeitung titelt bereits Peer will mehr. Über den neuesten Aufreger zwischen den Jahren aus Berlin, Achim Wendler.
Eine Verhöhnung der Wähler urteilt die Linke über Steinbrücks Beschwerde. Parteichefin Kipping plädiert für neue Mechanismen, damit Politiker nicht den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren. Ihr Vorschlag, die Gehälter von Politikern sollten künftig nicht stärker steigen als die Durchschnittsrente. Auch die Unionsfraktion im Bundestag kritisiert den Kanzlerkandidaten der SPD. Zwar stimmt ihr parlamentarischer Geschäftsführer Grosse Brömer zunächst zu, gemessen an der Verantwortung sei das Kanzlergehalt sehr niedrig. Aber das zeige nur, dass Geld jedenfalls nicht der Beweggrund sein könne, das Amt auszuüben. Umso erstaunlicher sei Steinbrücks Klage, so Grosse Brömer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In der SPD sieht man es im Grunde genauso. Der Unterschied zwischen Politiker- und Managergehältern sei beträchtlich. Aber dass der Kanzler zu wenig verdient, das bestreitet nicht nur Ex-Kanzler und Ex-SPD-Chef Schröder, sondern das bestreiten auch die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Dieter Wiefelsbütz, Hans-Peter Bartels und Carsten Schneider sowie Schleswig-Holsteins SPD-Landeschef Stegner. Nur ein prominenter Genosse sieht es so wie der Kanzlerkandidat. SPD-Chef Gabriel hatte vor 2 Monaten auch schon mal gesagt, der Kanzler verdiene zu wenig. Als Maßstab hatte er den Sparkassendirektor gewählt, so wie jetzt auch Steinbrück. Der Kanzlerkandidat hatte der FAS gesagt, gemessen an der Leistung und im Verhältnis zu anderen Tätigkeiten mit weit weniger Verantwortung verdiene ein Kanzler zu wenig. Dessen Gehalt wird im Bundesministergesetz festgeschrieben. Maßstab ist demnach die Besoldungsgruppe B11 der Bundesbeamten. Der Kanzler bekommt noch 2/3 obendrauf. Theoretisch. Faktisch hat die gesamte Bundesregierung lange Jahre auf die ihr zustehenden Erhöhungen verzichtet. Die Folge? Kanzlerin wie Minister erhalten weniger, als sie laut Gesetz sollten. Derzeit aber klettern die Bezüge schrittweise. Mitte nächsten Jahres soll Angela Merkel dann 17.016 Euro im Monat verdienen. Als Grundgehalt wohlgemerkt. Hinzu kommt eine Dienstaufwandsentschädigung von 1.000 Euro plus die halbe Abgeordnetendiät, weil Merkel ja auch im Bundestag sitzt. Macht nochmal etwa 4.000 Euro. Zusammen sind das rund 22.000 Euro im Monat.
Das Gehalt der Kanzlerin erregt also den Sozialdemokraten Steinbrück, wobei wir nicht wissen, welche Vorstellungen Steinbrück hat. Vielleicht orientiert er sich an seinen Vortragshonoraren, die hin und wieder zwischen 15.000 und 25.000 Euro lagen. Vielleicht orientiert er sich aber auch an dem Gehalt des Premierministers von Singapur. Wie viel der so bekommt, das schildert im Folgenden Bernd Musch-Borowska.
Mit einem Jahresgehalt von 2,2 Millionen Sing-Dollar ist der Premierminister des südostasiatischen Stadtstaates der höchstbezahlte Regierungschef der Welt. Nach dem derzeitigen Umrechnungskurs entspricht das knapp 1,4 Millionen Euro. Amtsinhaber Lee Hsien Loong verdient damit sogar mehr als US-Präsident Barack Obama, der Medienberichten zufolge 400.000 US-Dollar pro Jahr erhält, steuerfrei plus Zulagen, also etwa 300.000 Euro. Dabei hat die singapurische Regierung Anfang des Jahres die Gehälter der Kabinettsmitglieder um 36% gekürzt, nachdem die Regierungspartei bei den letzten Wahlen eine schwere Schlappe einstecken musste. Die Minister erhalten seitdem noch rund 1,1 Millionen Sing-Dollar, umgerechnet 680.000 Euro, mehr als das Dreifache des Kanzlergehalts in Deutschland. Begründet werden die vergleichsweise hohen Gehälter der Regierungsmitglieder in Singapur unter anderem damit, dass bei attraktiver Bezahlung die Korruptionsanfälligkeit von Politikern geringer sei. Wer gut verdiene, könne der Versuchung von Bestechungsangeboten besser widerstehen. Außerdem müsse man mit den hohen Gehältern in der Privatwirtschaft mithalten, wenn man Top-Manager und Anwälte als Experten in die Politik holen wolle, sagte Premierminister Lee Hsien Loong bei der Parlamentsdebatte über die Ministergehälter im Januar 2012.
Because this is not just about how much money ministers will get, but it's about Singapore's future.
Hier geht es nicht nur um die Höhe der Ministergehälter, sondern es geht um die Zukunft von Singapur. Es geht darum, dass Singapur immer die besten Leute in der Regierung hat, die in der Lage sind, auch in Krisensituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nur wenn wir das sicherstellen, können wir das bisher Erreichte aufrechterhalten und ein besseres Leben für alle Singapurer gewährleisten. Singapur könne es sich nicht leisten, nur mittelmäßige Politiker in Regierungspositionen zu haben, sagte Lee Hsien Loong, denn Singapur müsse besser als alle anderen sein, um als kleiner Stadtstaat überleben zu können.
Getting the best possible leadership for Singapore.
Wir brauchen die beste politische Führung, denn wir sind anders als andere Länder. Wenn wir wirtschaftliche Probleme bekommen, hilft uns niemand. Wir haben nicht das Glück, das Griechenland oder Portugal haben, die von der Europäischen Union gerettet werden. Wir sind auf uns selbst gestellt.
Niemand verdient so viel wie der Premierminister von Singapur. Das war ein Bericht von Bernd Musch-Borowska. Der Tod der vergewaltigten Studentin erschüttert nicht nur Indien. Weltweit sind Menschen entsetzt über das, was in dem Bus in Neu-Delhi geschah. Ihr Tod darf nicht ungesühnt bleiben, so die Forderung vieler Frauenverbände. Denn Vergewaltigungen sind in Indien immer noch eine Art Kavaliersdelikt. Die Opfer werden verhöhnt, die Täter gehen oftmals straffrei aus. Dies soll sich nun ändern, so die Chefin der regierenden Kongresspartei Sonia Gandhi. Auch heute kam es in den großen Städten Indiens zu Demonstrationen. Die meisten verliefen allerdings friedlich. Aus Neu-Delhi, Sandra Petersmann.
Nach den religiösen Riten der Hindus ist das verstorbene Vergewaltigungsopfer in den frühen Morgenstunden in Neu-Delhi eingeäschert worden. Der Leichnam der jungen Frau war kurz zuvor mit einer Chartermaschine der indischen Regierung aus Singapur zurück nach Indien gebracht worden. Premierminister Manmohan Singh und Sonia Gandhi, die Chefin der regierenden Kongresspartei, nahmen die Familie der Verstorbenen am Flughafen in Empfang. Die Feuerbestattung fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im engsten Familienkreis statt. Die brutale Gruppenvergewaltigung der jungen Frau am 16. Dezember in einem Bus hat in Indien eine nationale Protestwelle ausgelöst. Vor allem in großen Städten wie Delhi und Mumbai versammelten sich die Menschen gestern zu friedlichen Mahnwachen und Protestmärschen. Sie riefen immer wieder nach Gerechtigkeit. Viele forderten die Todesstrafe für die 6 inhaftierten Vergewaltiger, die nun auch wegen Mordes angeklagt werden. Die meisten Demonstranten gehören zur jungen urbanen Mittelschicht. Doch weite Teile der Bevölkerung sind entsetzt über den Tod der jungen Frau, deren Name bis heute vor der Öffentlichkeit geschützt wird. Im Fernsehen und auf der Straße heißt sie entweder Braveheart oder Damini, benannt nach der Heldin eines Bollywood-Films, die für Gerechtigkeit und Gleichheit kämpft. Die Regierung steht unter großem Handlungsdruck und hat zugesagt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Indiens Frauen besser zu schützen. Gewalt gegen Frauen ist in der konservativen indischen Gesellschaft nach wie vor tief verwurzelt. Polizei und Justiz halten Vergewaltigungsopfern immer wieder vor, das Verbrechen selber herausgefordert zu haben.
In China ist am Mittwoch die weltweit längste Bahnlinie für Hochgeschwindigkeitszüge eröffnet worden. Die Trasse verbindet die Hauptstadt Peking mit der 2300 Kilometer entfernt liegenden Wirtschaftsmetropole Guangzhou, früher Kanton, Fahrzeit nur 8 Stunden. Von so etwas kann Deutschland nur träumen. Hierzulande quält man sich mit Stuttgart 21, der Elbphilharmonie oder mit dem Berliner Großflughafen. Der Brandschutz dort macht nach wie vor Probleme, so als habe man diesen gerade erst erfunden. Zu dem Berliner Flughafendesaster nun ein Kommentar von Wolfram Stahl.
Der angekündigte Eröffnungstermin steht schon wieder in Frage. Ob am 27. Oktober 2013 der erste Flieger vom Berliner Großflughafen abheben wird, ist ziemlich ungewiss. Der Brandschutz im Terminal und der Schallschutz für die Anwohner bereiten nach wie vor große Probleme. 3-mal wurde die Eröffnung schon verschoben. Trotzdem kleben die fürs Chaos verantwortlichen Manager und Aufsichtsräte an ihren Stühlen. Klaus Wowereit, Matthias Platzek und Flughafengeschäftsführer Rainer Schwarz tragen die Verantwortung, werden ihr aber bisher nicht gerecht. Berliner und Brandenburger schütteln nur noch ungläubig die Köpfe. Sie kennen derartige Terminverschiebungen und Kostenexplosionen auch von anderen Bauprojekten. Dass im märkischen Sand öfter was versandet und nur selten was nach Plan läuft, weiß durch den Flughafenbau inzwischen die ganze Welt. Was für ein erschreckender Dilettantismus aller Verantwortlichen. Zu denen gehört auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, der gerade in einer Art und Weise über eine nochmalige Verschiebung des Eröffnungstermins schwadroniert, als hätte er mit dem Flughafen rein gar nichts zu tun. Der Bund ist nicht nur Miteigentümer, sondern sogar allein verantwortlich für die Flugrouten. Solange viele betroffene Bewohner in der Umgebung von Schönefeld keine ausreichenden Schallschutzfenster haben, darf der Flughafen nämlich nach höchstrichterlichem Urteil auch nicht eröffnet werden. Mal von den Problemen mit der Brandschutzanlage ganz abgesehen. Dass die genehmigten Pläne für die Brandschutzanlage völlig anders aussehen als die gemurkste Installation, liegt allein an der mangelhaften Bauaufsicht. Geschasst wurde deshalb nur der Technikchef. Geschäftsführer Schwarz und die Aufsichtsräte Wowereit und Platzek reagieren auf Fragen nach ihrer Verantwortung genervt. Ihnen scheint nicht einmal peinlich zu sein, dass der Bürger die Zeche für ihre Unfähigkeit bezahlt, wenn die ursprünglich kalkulierte Bausumme von 2 Milliarden auf 4,3 Milliarden steigt. Die maßgeblichen Herren seien daran erinnert, dass sie für den Bau des Flughafens Willy Brandt verantwortlich sind. Willy Brandt trat ehrenhaft als Bundeskanzler zurück, nachdem Kanzleramtsspion Guillaume enttarnt worden war, der nicht einmal nennenswerten Schaden verursacht hatte. Mit solch ehrenwertem Verhalten hat die heutige Politikergeneration offenbar nicht viel im Sinn. Hoffentlich erhalten sie wenigstens die Quittung für ihr gesamtes Unvermögen bei der nächsten Wahl.
Murks am Berliner Flughafen, aber keiner will verantwortlich sein. Ein Kommentar von Wolfram Stahl war das. Was es bedeutet, wenn man den Bock zum Gärtner macht, das werden die Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit im nächsten Jahr erfahren. Denn der Vorsitz in der OSZE geht an die Ukraine. Gerade die OSZE hatte die letzten ukrainischen Parlamentswahlen als nicht demokratisch und fair bezeichnet. Zudem sitzen die führenden Köpfe der ukrainischen Opposition hinter Gittern. Die Ukraine wird nach Meinung von Kennern von einer Art Industriemafia regiert, an deren Spitze Präsident Viktor Janukowitsch steht. Und das Parlament ist in der letzten Zeit mal wieder durch schlimme Prügelszenen aufgefallen. Nun also der OSZE-Vorsitz. Dazu Christina Nagel.
Dass die Wahl auf die Ukraine gefallen sei, ließ Präsident Janukowitsch denn auch prompt verkünden, sei ein Beweis dafür, dass die internationale Gemeinschaft die Leistungen der Ukraine beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft hoch zu schätzen wisse. Die Ukraine werde sich klar für mehr Demokratie und die Einhaltung von Menschenrechten in Europa einsetzen. Dieses Problem gehört zu den wichtigsten Prioritäten unter dem Vorsitz der Ukraine in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Jahr 2013. Demokratie und Menschenrechte, zwei Bereiche, in denen die Ukraine nach Ansicht internationaler Organisationen selbst massiven Nachholbedarf hat. Die OSZE hatte zuletzt die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl in der Ukraine deutlich kritisiert und als Rückschritt für die Demokratie gewertet. Die Europäische Union legte bereits Ende 2011 den unterschriftsreifen Assoziierungsvertrag auf Eis wegen politisch motivierter Prozesse gegen ehemalige Regierungsmitglieder, unter ihnen die frühere Ministerpräsidentin Timoschenko und der ehemalige Innenminister Luzenko. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, kritisierte:
Das Schwerwiegendste ist aber ganz ohne Zweifel, dass alle Prozesse, wie sie geschildert worden sind, nicht im geringsten den internationalen Standards entsprochen haben. Sie waren nicht fair und sie stehen emblematisch dafür, dass ganz offensichtlich die Justiz in diesem Land nicht unabhängig ist.
Die Opposition in der Ukraine geht noch viel weiter. Die ehemalige Regierungschefin und heutige Oppositionsführerin Julia Timoschenko, die wegen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde und gegen die weitere Verfahren laufen, spricht von mafiösen Strukturen. Von den demokratischen Fortschritten, die das Land nach der orangefarbenen Revolution gemacht habe, sei nichts mehr übrig. Das, was in der Gesetzgebung verankert ist, die Menschenrechte, all das ist heute für Janukowitschs Mafia unbedeutend. Für sie zählt nur Bereicherung, Korruption und das System, das sie aufgebaut haben. Noch sei es zwar nicht so schlimm wie in Weißrussland, meint der ukrainische Politologe Karasjov, aber wir haben eine milde Diktatur. Wir haben eine Art Opposition und auch ein gewisses Maß an Meinungsfreiheit. Man darf schon etwas sagen, aber es fehlt an Alternativen.
Die Organisation wird, die OSZE, wird in Zukunft geleitet von der Ukraine, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Christina Nagel berichtete. Möglicherweise hat er illegal Geld von Unternehmen angenommen, hat deshalb eine Briefkastenfirma betrieben und erscheint in mehrere Korruptionsskandale verwickelt zu sein. Seit Jahren wird gegen den israelischen Außenminister Lieberman unter anderem wegen Betrugs ermittelt. Vor 2 Wochen musste er dann zurücktreten. Nun hat die israelische Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ex-Außenminister erhoben. 1958 in Chisinau geboren, arbeitete er, bevor er nach Israel auswanderte, in Moldawien als Türsteher. Nun stellt ihm vielleicht die Staatsanwaltschaft den Stuhl vor die Tür. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Die Frage muss sich Israels Ministerpräsident Netanyahu ständig gefallen lassen. Und zwar seit seine Likud-Partei mit der Partei von Ex-Außenminister Lieberman ein Wahlbündnis eingegangen ist. Die Frage an Netanyahu lautet, ob Lieberman nicht zur Belastung wird, seit klar ist, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erheben will. Jeder Mensch hat das Recht, freigesprochen zu werden. Auch Avigdor Lieberman hat das Recht, seine Unschuld zu beweisen. Seit heute ist klar, der Prozess gegen Lieberman wird unter Umständen umfassender, als sich Netanyahu und sein Ex-Minister das vor Tagen noch vorgestellt hatten. Der Generalstaatsanwalt klagt Lieberman wegen Untreue und Betrug an. Im vorliegenden Fall geht es um einen Diplomaten und dessen Beförderung zum Botschafter. Der Mann soll zuvor dem damaligen Außenminister mit Informationen zu laufenden Ermittlungen versorgt haben. Im Zentrum der Ermittlungen stand Lieberman. Die Anklage fällt deutlicher aus, als zunächst angenommen worden war. Und sollte das Gericht moralische Verwerfungen feststellen, ist Liebermanns Rückkehr auf die Bühne schwieriger, als der ultrarechte Politiker noch gehofft hatte. Als der Staatsanwalt vor gut 2 Wochen einen Prozess gegen Liebermann ankündigte, gab der sich noch triumphierend. Ich muss nicht zurücktreten. Am Ende aber treffe ich die Entscheidung mit meinen Anwälten. Ich erinnere mich, ich habe gesagt, im Fall einer Anklage gebe ich alle Ämter auf. Aber damals meinte ich schwerwiegendere Anschuldigungen. Jetzt ist das etwas anderes. Liebermann trat dann trotzdem zurück, um das Verfahren zu beschleunigen und um in den Tagen bis zur Parlamentswahl, also Ende Januar, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft zu schließen. Dann hätte er ziemlich sicher als Abgeordneter und sogar als Minister zurückkehren können. Jetzt aber sieht die Sache anders aus. Solange der Prozess läuft, kann Liebermann sich als Abgeordneter wählen lassen. Er darf aber kein Amt übernehmen. Sollten die Richter in ihrem Urteil eine moralische Verfehlung feststellen, müsste der Ex-Außenminister nach jetzigem Stand auch sein Mandat wieder niederlegen. Israelische Politik ohne Liebermann? Den Schlagzeilen nach zu urteilen, ist das für einige israelische Journalisten eine Angstvorstellung. Aber sie haben sich längst auf einen neuen Liebling geeinigt. Naftali Bennett von Das Jüdische Haus klingt im Wahlkampf noch radikaler als Liebermann und hat gute Chancen, nach der Wahl am Kabinettstisch neben Netanyahu Platz zu nehmen.
Thorsten Teichmann war das aus Tel Aviv. 18.56 Uhr, wir kommen zum Sport. Wenn das Jahr zu Ende geht, dann ist Vierschanzentournee die 61. Beginn heute in Oberstdorf. Nicole Seifert aus unserer Sportredaktion, das Auftaktspringen ist vorbei.
Ja, und es gab eine Überraschung. Anders Jakobsen aus Norwegen hat das Auftaktspringen gewonnen, hat damit Titelverteidiger Gregor Schlierenzau aus Österreich knapp geschlagen. Der wurde nämlich Zweiter. Erfreulich aus deutscher Sicht, Severin Freund landete auf dem 3. Platz. Erstmals seit fast 4 Jahren kam damit wieder ein Deutscher bei einem Tourneespringen auf das Podest. Auch die Platzierungen der anderen deutschen Springer kann sich sehen lassen. Michael Neumeier wurde 9. Neuling Andreas Welling 11. und Rückkehrer Martin Schmidt 17. Die nächste Station der Vierschanzentournee ist dann das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Dienstag.
Langlauf, Tour de Ski, Tour de Ski, wie immer man will, im Oberhof.
Ja, und Dennis Herrmann hat auf der 2. Etappe in Oberhof beim Verfolgungsrennen Platz 4 belegt. Herrmann hat damit wie gestern im Prolog einen Podestplatz nur knapp verpasst und war zufrieden.
Ja, es hat echt gut geklappt, einen super Ski gehabt und ja, das muss man natürlich an so einem Tag auch erstmal nutzen, das ist mir gut gelungen.
Ja, den Sieg sicherte sich überlegen Justina Kowalczyk, die damit auch die Gesamtführung übernahm. Bei den Herren überraschte Andi Kühne als bester Deutscher auf Rang 11. Jens Filprich belegte Platz 13. Am Neujahrstag steht die 3. von 7 Touretappen dann auf dem Programm der Sprint im Münstertal in der Schweiz.
Und die Kölner Haie, Eishockey.
Ja, die Kölner Haie, die haben in der deutschen Eishockeyliga gegen die Hannover Scorpions 2:1 gewonnen. Damit zog Köln mit dem spielfreien Tabellenführer Adler Mannheim gleich. Allerdings sitzen Mannheim und Köln die Hamburg Freezers im Nacken. Hamburg gewann gegen das Kellerkind Iserlohn Roosters mit 6:1 und liegt nur einen Zähler hinter dem Führungsduo. Und noch eine Meldung habe ich. Meister Borussia Düsseldorf und Timo Boll haben den deutschen Tischtennispokal gewonnen. Bei der Pokalendrunde in Stuttgart feierten die Rheinländer im Finale durch ein 3:0 gegen den TTC Fulda Mabazell den 60. Titelgewinn ihrer Vereinsgeschichte.
Das war's?
Das war's.
Das war's vom Sport. Nicole Seifert und hier endet auch unser Echo. Das Echo des Tages mit Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.